Aber wir, die Starken, sind es schuldig, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und uns nicht selbst zu gefallen. Denn ein jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten, zur Erbauung. Denn auch der Christus gefiel nicht sich selbst, sondern es war so, wie geschrieben ist, die Beschimpfungen derer, die dich beschimpften, fielen auf mich. Es ist interessant, wie der Apostel Paulus hier die Schrift zitiert und in welchem Zusammenhang er dieses Zitat bringt. Es geht ja um Gemeinschaft. In Rom gab es das Problem, dass wir hatten Geschwister mit verschiedenen Auffassungen. Die einen waren vom Judentum her geprägt und die hatten gewisse Auffassungen, auch durch die Prägung hatten sie diese Auffassungen über Essen und verschiedene Sachen von Speisen und Tage halten und einige Sachen so gab es da, wo sie andere Auffassungen hatten wie die Heidenchristen. Und in Kapitel 14 hat Paulus darüber geredet, wie sie sich, wie man mit unterschiedlichen Auffassungen umgeht. Und der Schluss, den er hier bringt in Kapitel 15, zeigt, dass sie einfach lernen müssen, alle miteinander lernen müssen, in Liebe zu leben. Was er hier beschreibt, ist eigentlich nichts anderes als wirklich Liebe. Und er weist dann auf Jesus Christus hin. Also die Liebe erfordert es, dass wir so wenig Negatives wie möglich sagen über den anderen. Und dass wir nicht uns selber selbstsüchtig leben. Es ist wichtig, dass das Volk Gottes lernt, auch heute lernt, zu leiden vom Bruder. Dass man bereit ist, sich zu beschimpfen zu lassen von dem Bruder und von der Schwester. Das ist stark, oder? Von anderen, von der Welt, das kann man nur ertragen, aber von Geschwistern. Und er sagt, der Herr Jesus hat doch auch Beschimpfungen über sich ergehen lassen. Die Beschimpfungen derer, die dich beschimpften, sind auf mich gefallen. Also, ich soll Jesus Christus so weit nachfolgen, dass ich mich von einem schwachen Bruder schlagen lasse, so wie sich der Herr Jesus schlagen ließ. Und die Schrift, die tröstet mich. Er sagt in Vers 4, so viel geschrieben wurde, wurde zu unserer Belehrung geschrieben, alles zuvor geschrieben, damit wir durch die Ausdauer und durch den Trost der Schriften die Hoffnung haben oder Hoffnung hätten. Also die Schrift tröstet mich und hilft mir zur Ausdauer. Durch die Ausdauer und den Trost, durch die Ausdauer, also durch meine Ausdauer, wo der Herr mir hilft, und durch den Trost der Schriften. Also oft ist es so, dass wir, wenn wir verschiedene Auffassungen haben, dass wir einfach nicht bereit sind zu leiden, dann streiten wir. Das war nur so noch als zu dem, was vorher gesprochen wurde, über verschiedene Auffassungen und so weiter. 1. Korinther 12, das Leben des Leibes, Jesu Christi. Paulus vergleicht die Gemeinde jetzt mit dem Leib, mit dem physischen Leib. Und beachten wir, es geht hier nicht nur um die Gemeindeversammlung, sondern es geht um die Gemeinde als solche, das heißt um die Existenz der Christen, also so geht es, wir sind immer Leib, wir sind immer Glieder voneinander, ob wir gerade zusammen sind oder ob wir auseinander sind. Wir sind immer Glieder voneinander. Und natürlich funktioniert der Leib dann am besten, wenn die Glieder sich einander dienen. Also der eine Finger muss mit dem Daumen zusammenarbeiten und die müssen zusammen sein. Wenn ich den Daumen woanders hinwerfe und den Zeigefinger dort in die Ecke, dann funktioniert nichts. Also die begegnen sich an irgendwelchen Stellen, ja, treffen sie sich. Und dort, wo die Glieder sich treffen, dort geschieht ein Dienst. Paulus redet auch von Gelenken in Epheser 4. Das ist auch eine Parallelstelle zu 1. Korinther 12, ist Epheser 4. Schauen wir auch noch kurz an. Da sagt er, dort, also wo sie sich treffen, dort sind Gelenke und dort geschieht ein Dienst. Vielleicht soll man das gerade lesen. Wir halten einen Finger nach 1. Korinther 12 und einen Finger in Epheser 4. Epheser 4, Vers 16, ein Paulus-Satz, ein langer Satz. Hier ist nur ein Teil von einem Satz. In Vers 15 ist von dem Haupt Christus die Rede und dann heißt es, von dem aus, also von dem Haupt aus, der ganze Leib, und dann kommen viele Sachen dazwischen und zum Schluss heißt es, so gegen Ende heißt es, das Wachstum des Leibes zustande bringt, sodass er sich selbst baut in Liebe. Habt ihr das? Ich habe jetzt einiges ausgelassen, weil ich will mal den Hauptsatz herausschälen. So, also von dem, das Ganze ist gar kein Hauptsatz, weil es ist ja eigentlich wieder ein Nebensatz, von welchem, also ein Attributsatz. Aber jetzt schauen wir uns nur diesen Vers 16 an, oder? Von dem aus, oder jetzt mache ich einen eigenen Satz draus. Von Christus aus. Ja? Von Christus aus. Bringt der ganze Leib das Wachstum des Leibes zustande. Oder? Das ist der Kern. Von Christus aus bringt der ganze Leib das Wachstum des Leibes zustande. Vielleicht könnte jemand Elberfelder diesen Satz, diesen Kernsatz in der Elberfelder vorlesen oder in der Schlachter.
Aus ihm wird der ganze Leib gut zusammengefügt und verbunden durch jedes Gelenk des Dienstes entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Und so wird er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe.
Ja, also die Übersetzer haben es uns schon leichter gemacht, haben ein Und eingefügt und haben dann gesagt, und so wirkt er das Wachstum. Aber der Satz heißt eigentlich, von ihm aus, von Christus aus, bewirkt der ganze Leib das Wachstum des Leibes. Ich habe jetzt den Nebensatz ausgelassen. Von ihm aus, von Christus aus, bewirkt der ganze Leib das Wachstum des Leibes. Ja, Schlachter hat es recht gut. Also das heißt, der Leib macht, dass er selber wächst. Der Leib selber ist zuständig dafür, dass er wächst. Natürlich macht Gott das Wachstum grundsätzlich. Alles Wachstum kommt von Gott. Aber Gott gebraucht den Leib für den Leib. Gott gebraucht dich und mich für die anderen. Und so wächst die Gemeinde Jesu zu Christus hin, zur Reife hin. Wie geschieht das jetzt genau? Und da haben wir die Zwischensätze. Da heißt es, zusammengefügt durch jedes versorgende Gelenk entsprechend dem Wirken eines jedes Teils in einem ihm zugemessenen Maß. Das heißt, der Leib ist zusammengefügt durch verschiedene Glieder und er ist zusammen verbunden durch Gelenke. Und zwar sind diese Glieder und Gelenke, die arbeiten und sind verbunden, entsprechend einem Maß. Entsprechend dem Wirken, also sie handeln entsprechend dem Wirken eines jedes Teils in einem zugemessenen Maß. Der Satz ist, der hat es in sich, der Satz. Also das heißt, jedes Glied hat von Gott ein zugemessenes Maß, wo es wirken kann, am Körper. Jedes Glied hat einen Bereich und auch ein Maß an Kraft, ein Maß an Fähigkeiten, was es tun kann. Nicht jedes Glied kann alles. Und es sind also verschieden, die Glieder. Jedes hat ein Maß, ein entsprechendes, von Gott zugewiesenes Maß. Und jedes hat ein Wirken, ein Wirkungskreis, ein Bereich, wo es arbeiten kann. Und dieser Leib ist zusammengefügt. Und da die Glieder, die begegnen sich irgendwo. Und da geschieht ein Dienst, eine Handreichung. Sie reichen sich gegenseitig die Hände sozusagen oder die geben sich die Hand und helfen sich gegenseitig. Das heißt also, wenn Paulus hier die Gemeinde mit einem Leib vergleicht, oder Gott hier die Gemeinde mit einem Leib vergleicht, wir sind immer Leib, egal ob wir uns gerade zusammen versammeln oder nicht. Aber geschehen tut etwas dann, wenn wir zusammen irgendwie uns treffen oder wenn wir telefonieren. Also irgendwie entstehen Verbindungen. Und da dienen wir einander. Und wir dienen in dem Maß, wie Gott es uns zugeteilt hat. Das heißt, wir haben verschiedene Gnadengaben. Und wenn wir verschiedene Gnadengaben haben, haben wir verschiedene Rollen. Spielen wir eine verschiedene Rolle. Die Gnadengabe, die weist mir einen Platz zu. Wie ich schon gesagt habe. Also der Fuß, der hat den Platz dort, wo er hingehört, und der ist zuständig fürs Gehen und nicht fürs Hören. Und dann funktioniert es, wenn ich das tue, was ich bin. Du bist was, du musst das tun, was du bist. Wenn du Lehrer bist, dann lehre. Wenn du ein Aufrufer bist, dann rufe auf. Und wenn du ein Diener bist, dann diene. Und ein Helfer, dann hilf. Und ein Geber, dann gib. Und ein Barmherzigkeitübender, dann üb Barmherzigkeit. Wir haben ja diese Gnadengaben in Römer 12 sind sie aufgeführt, in 1. Korinther 12 sind sie aufgeführt und in 1. Petrus ist etwas genannt, in 1. Petrus 4 und auch in Epheser 4. Es sind verschiedene Gaben genannt, nicht immer die gleiche Liste, das ist auch nicht so wichtig. Es gibt ein paar grundlegende Sachen, gerade im Römerbrief hat er sieben grundlegende Gaben aufgeführt. Da redet er von Lehren, prophetisch reden, aufrufen, geben, dienen, Barmherzigkeit üben und führen, leiten. Das sind so die sieben grundlegenden Gnadengaben. Es gibt aber noch mehr. Das heißt also, wir funktionieren in dem Maß, in dem wir mit dem Haupt verbunden sind und dann unsere Gnadengabe, unsere Befähigung von Gott einsetzen. Das ist Römer 12, Vers 1 bis 8, was ich vorher genannt habe. Und Epheser 4, 16, was wir gerade gelesen haben, steht vom Haupt aus, geht alles aus. Das heißt, jedes Glied muss mit dem Haupt verbunden sein. In dem Maße, in dem ich jeden Tag mit Gott in Verbindung stehe, in dem ich bete und in Gott vertraue, in dem Maß kann der Herr mich einsetzen funktionierendes Glied. Und das ist Gemeindeleben. Da haben wir Gemeindeleben. Jeder Christ bekommt den Heiligen Geist, hat ihn bekommen bei der Wiedergeburt, und der Heilige Geist teilt einem jedem zu. Es ist 1. Korinther 12 jetzt, 1. Korinther 12, Vers 11. Dieses alles wirkt ein und derselbe Geist und er teilt jedem Einzelnen zu, so wie er will, also wie der Geist will. Jedem Christen teilt der Geist ein Maß an Befähigung zu. Die Gnadengabe ist eine besondere Befähigung für einen Dienst. Natürlich kann ich mit der bestimmten Herr dann auch den Dienst. Also ich habe eine Gnadengabe, jetzt kann ich dienen in einem bestimmten Gebiet. Und wo ich jetzt genau diene, das möchte der Herr auch bestimmen. Sagt dir, hier, morgen vielleicht hier, aber hier, heute hier. Ja. Und wie die Kraftwirkung, was das Ergebnis meines Dienstes ist, das bestimmt auch der Herr. Viel Ergebnis, wenig Ergebnis und so weiter. Also das ist... Das ist das, was Vers 4. Es sind verschiedene Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Also ein Geist, viele Gnadengaben. Jetzt, mit den Gnadengaben durch Dienste. Ja? Auch gibt es verschiedene Dienste, also mit einer Gnadengabe gibt es wieder verschiedene Dienste, die ich tun kann. Aber es ist derselbe Herr, der bestimmt. Und es sind verschiedene Wirkungen durch die Dienste. Kann man wieder verschiedene Arten von Wirkungen erzielen. Und die bestimmt Gott. Aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Der alles in mir wirkt, der alles in dir wirkt. Es ist derselbe Gott. Gut, das heißt, Gemeindeleben funktioniert nur, wenn wir im Gebet, in Gebetsverbindung mit dem Herrn stehen. Es geht nicht automatisch. Es funktioniert nicht. Es ist also nötig, dass die einzelnen Christen wirklich in einer regen Verbindung, eine rege Verbindung pflegen mit dem Herrn. Vers 12. Denn gleich wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obgleich viele, ein Leib sind, so ist auch der Christus. Also es gibt nur einen Leib im physischen Bereich, so gibt es auch bei Christus nur einen Leib. Der Christus, das ist der eine Leib mit dem Haupt, das Haupt mit dem Leib. Das heißt Christus und die Gemeinde. Der Christus, da ist jetzt der ganze Christus gemeint, Haupt plus Leib. Herr plus Gemeinde. So wie, also es gibt im physischen nur einen Leib, so gibt es auch nur eine Gemeinde. Mit einem Christus, mit einem Haupt. Und viele Glieder hat, ja, der physische Leib hat viele Glieder. Genauso hat der geistliche Leib, die Gemeinde, nur viele Glieder. Alle Glieder des einen Leibes aber bilden einen Leib, eine Einheit. Obwohl sie viele sind, bilden sie eine Einheit. Vers 13, warum sind sie eine Einheit? Warum ist das so? Denn in einem Geist wurden wir alle in einen Leib getauft. Also deshalb ist das so, deshalb ist es eine Einheit, weil wir alle in diesen einen Leib und mit diesem einen Leib in diesen einen Leib hinein getaucht sind. Wir sind sozusagen alle das Bild ist hier ein doppeltes. Wie man was ins Wasser steckt, oder? Dann ist alles nass. Und hier ist gemeint, in einen Leib hinein, hier ist nicht das Wasser, sondern der Leib, man wird in den Leib hineingesteckt. Wenn du Christ wirst, bist ein Glied, wirst an den Leib hineingesteckt. In diesem Sinne, in einen Leib getauft. Paulus liebt es, mehrere Bilder gleichzeitig zu verwenden, oder? Er verwendet das Bild vom Wasser und das Bild vom Leib gleichzeitig. Aber er sagt nicht, du bist ins Wasser getauft. Er sagt, du bist in den Leib hineingetauft. In den Leib hineingesteckt. Ja, ja. Er verwendet das Wort Baptizo. Hineingetaucht in den Leib. Du bist jetzt im Leib drinnen. Das ist jetzt dein Lebenselement. So wie der Fisch im Wasser ist, bist du im Leib. Und das, im Leib Christi. Und das ist dein Lebenselement. Dort bewege dich. Ob wir Juden oder Griechen sind, Sklaven oder frei, wir wurden alle, jetzt kommt ein interessanter Ausdruck, wir wurden alle in einen Geist hineingetränkt. Habt ihr das auch so ähnlich? Bei dir steht zu, aber es ist ziemlich ähnlich, ob in oder zu, aber es ist eine Richtung, das ist wichtig. In, ist interessant, was er sagt, oder? In den Geist. Wir wurden alle in einen Geist getränkt, nicht in einem. In einen, habt ihr das so? Also hier eine Richtung. Ah, ihr bei euch habt mit. Elberfeld, was hat Schlachter?
Also Schlachter hat, wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Und eine interessante Fußnote, soll ich die mal noch vorlesen?
Ja.
Das heißt, wir haben alle von dem Geist Gottes zu trinken bekommen, damit wir eines Geistes seien.
Ja. Schlachter ist hier wieder besser als Elberfelder. Habe ich öfters schon festgestellt. Ist nicht immer so, aber hier ist Schlachter besser als Elberfelder. In einen Geist hinein, sagt das Griechische, ein In mit einer Richtung. Nicht mit einer In mit, und nicht ein Mit oder ein Durch, sondern in Richtung. Dort hinein wurden wir gesteckt sozusagen. Er verwendet ein Bild. Wir haben alle den Geist zu trinken bekommen, wir sind alle in die Flüssigkeit hineingestellt worden und die Flüssigkeit heißt aber Geist. Der Heilige Geist. Wir sind alle, dadurch, dass wir in Christus kamen, sind wir alle jetzt gefüllt mit Christus. Jetzt rede ich Christus statt Geist, aber es ist das Gleiche. Dadurch, dass wir in den Geist hineinkamen, sind wir alle gefüllt mit Geist. Wenn ich dieses Glas nehme und ich stelle es ins das Wasser, ganz hinein, dann ist das Wasser voll, das Glas voll Wasser und das Glas im Wasser. Versteht ihr? Wenn das jetzt ein Wasser, daher habe ich ein Wasserbassin, ein Aquarium oder was, und ich stelle das Glas hinein, dann ist das Glas ist voll mit Wasser und das Glas ist im Wasser. Und dann habe ich das Glas in das Wasser hineingetan, aber noch mehr. Indem ich es ins Wasser hineingetan habe, habe ich es auch mit Wasser gefüllt. Rundherum ist Wasser und im Glas ist Wasser. Wir haben den Heiligen Geist, rundherum ist der Heilige Geist und in uns ist der Heilige Geist. Wir wurden alle in einen Geist hineingetränkt. Der Heilige Geist ist da, durch und durch. Überall, und er ist die Kraft. Bitte, wolltest du was sagen?
Ich wollte sagen, wie ein Schwamm.
Ja.
Dass ich voll Saft
bin. Du tust einen Schwamm ins Wasser, der Schwamm ist dann voll Wasser und der Schwamm ist im Wasser.
Im Wasser und voll Wasser.
Ja, genau. Gemeinde lebt also zusammen wie ein Leib, wie ein Organismus. Gemeinde ist nicht eine Organisation. Gemeinde lebt nicht von Veranstaltung zu Veranstaltung, sondern Gemeinde lebt als Organismus. Und wenn uns das bewusst ist, dann verstehen wir, nicht das Entscheidende sind die Versammlungen, das Entscheidende ist überhaupt das ganze Leben. Und wenn du sagst, jetzt sündige ich mal ganz alleine, niemand sieht mich, du störst die Gemeinde. Du störst nicht nur deine Beziehung zu Gott, du störst auch die Gemeinde. Es wirkt sich aus. Wir kennen einander, je mehr wir zusammen sind. Wir leben füreinander. Deshalb schauen wir, dass wir uns treffen, dass wir auch schauen, wie geht es uns. Und wenn wir nicht wissen, wie es uns geht, wenn ihr nicht wisst, wie es dem anderen geht, wie kannst du dienen? Wir sollen schauen, dass wir uns interessieren, was sind deine Gebetsanliegen? Ja? Sag mir sie, ich schreibe mir sie auf, ich möchte nächste Woche für dich vermehrt beten oder so. Oder? Wir müssen uns kümmern füreinander. Versammlungen sind schon wichtig, aber sie sind nicht alles. Deshalb müssen wir uns auch so irgendwie besuchen. Also, was hier in diesem Bild klar herauskommt, ist, dass der Leib einer ist, also die Einheit des Leibes, dass die Glieder viele sind und dass sie verschieden sind. Also erstens, der Leib ist eine Einheit, zweitens, die Glieder sind verschieden. Die Glieder sind verschieden. Sie tun also nicht alle das Gleiche. Ja. Drittens, die Glieder, die Glieder sind nicht nur verschieden, sie müssen auch verschieden sein. Denn wenn sie nicht verschieden wären, würde das nicht funktionieren. Wenn alles an uns ein Auge wäre, wie willst du denn marschieren? Wie willst du denn essen? Wie willst du denn hören? Vers 14 bis 19 sagte das. Die Glieder müssen verschieden sein, sonst funktioniert das Ganze nicht. Also es ist kein Schaden, wenn der eine anders ist als der andere, jetzt in den Befähigungen, die wir haben. Das ist wichtig. Die Verschiedenheit schließt vom Leib Jesu Christi nicht aus, sondern im Gegenteil, die Verschiedenheit macht es gerade erst funktionsfähig. Das war jetzt zu zweitens, oder? Die Glieder sind verschieden. Dann drittens, die Gabe, die Begabung jedes Gliedes am Leib bestimmt Gott. Das steht in Vers 18. Die Gabe und damit auch die Rolle jedes Gliedes bestimmt Gott. Das sagt er mehrmals, aber in Vers 18 sagt er es nochmal. Nun hat Gott aber die Glieder, jedes einzelne von ihnen am Leib so gesetzt, wie er wollte. Er hat dich an den Ort gestellt und das ist sein Wille. Die haben sich nicht den Platz selber ausgesucht. Die haben nicht den Ältesten gefragt, du, was meinst du, was wäre denn sinnvoll, was könnte man also machen? Der Herr hat dich hingestellt. Ja, wie weiß ich, wo der Herr mich hingestellt hat? Nun, diene dem Herrn. Ja, mit Beten kannst du anfangen. Beten kannst du anfangen, auf jeden Fall. Und dann schau, was der Herr macht. Dann beten wir zeitlang und schauen, machen wir die Augen auf und dienen dem Herrn, wo wir können. Und irgendwo sind wir, merken wir, ey, das liegt mir. Ja, das liegt mir. Ich habe eine Tochter, die haben wir adoptiert, und da hieß es, also von dem, was wir da gelesen haben, bevor wir sie adoptiert haben, also das Kind, das ist ja zum Verzweifeln, das kann gar nichts und das ist, ja, ist intellektuell wenig begabt und alles Mögliche ist da drin gestanden und ist ein jähzorniges Kind und so weiter. Nun, wir haben sie adoptiert, die war schon relativ alt, als wir sie dann endlich bekamen, war sie schon 9,5, fast 10 Jahre alt, und sie ist nicht ohne, aber auf der anderen Seite, die hat Gaben, das staune ich. Sie ist nicht so, ja, sie hat ihre Probleme, aber sie hat Gaben. Und wie von selbst, die hat eine Liebe zu Babys, also ungeheuer. Die liebt Babys, überall, wo sie nur ein Baby sieht, die rennt hin und dann fragt sie, ob sie gleich das Baby da, ob sie aufpassen darf aufs Baby und so weiter. Dann denke ich, schau, interessant, Gott hat dir was ins Herz gelegt, andere Kinder sind nicht so. Aber die, sie kennt sich da aus und sie hat sich da sofort zurechtgefunden, wie man mit Babys umgeht und wie man das macht und so weiter. Das liegt ihr. Die ist da begabt, die wächst in die Richtung. Ja? Und im Geistlichen ist es auch so. Es gibt etwas, was liegt, das dir liegt. Und es gibt dann auch einen Ort, wo Gott dich hingestellt hat. Und diesen Ort hat er bestimmt. Manchmal gibt es auch so, dass Gott den Ort erst später, dass Gott einen Dienst erst später gibt. Einen gewissen Ort sagt, jetzt möchte ich, dass du das tust. Und sagst, ey, ich habe keine Gabe für das. Dann dürfen wir auch darum beten. Das erleben wir bei, das haben wir erlebt bei, also erlebt, das sehen wir in der Bibel bei Timotheus. Timotheus soll Paulus begleiten. Und er hat jetzt einen neuen Dienst. Er ist noch recht junger Christ. Aber jetzt beginnt ein wichtiger Lebensabschnitt für ihn, der ihn sein ganzes Leben prägen wird. Und er braucht Gaben für den neuen Dienst, um den Paulus zu begleiten. Und dann heißt es, er hat da, jetzt, wo er ausgeschickt wurde sozusagen, die Gemeinde hat gebetet, die Ältesten haben gebetet. Und als die Ältesten gebetet haben und als Paulus gebetet hat, hat der Herr ihm eine Gabe gegeben. 2. Timotheus steht das. Die Gabe, die du bekommen hast, durch Auflegung meiner Hände. Paulus hat die Hände auf Timotheus aufgelegt im Sinne eines Segnens. Und der Herr hat ihn da begabt mit einer besonderen Gabe, die er dann braucht für seinen Dienst. Also wir dürfen auch sehr wohl auch beten, wenn der Herr uns jetzt in einen neuen Dienst stellt. Darf ich beten, Herr, befähige mich du jetzt. Es gibt's. Dass man plötzlich in den Dienst geworfen wird, und es geht gar nicht anders. Du hast keine Wahl. Dann bete um die Ausrüstung. Das dürfen wir. Das war jetzt drittens die Gabe und die Aufgabe, also die bestimmt Gott, die Gabe am Leib. Ja, dazu könnte man noch sagen, also wichtig ist, auch hier, dass Gott es ist, der das Entscheidende tut. Gott ist es, der alles bestimmt. Niemand von uns bestimmt selber. Niemand von uns bestimmt die Auswirkungen. Viertens, die Glieder brauchen einander, weil keiner am Leib alles kann. Das steht in Vers 21. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder wieder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Die Glieder brauchen einander. Also jeder ist wichtig. Jeder am Leib Jesu Christi ist entscheidend wichtig. Und jeder ist begrenzt. Nicht so wichtig. Jeder ist wichtig und doch begrenzt. Sodass er auch die anderen braucht. Aber interessant, es gibt nur Arbeiter. Es gibt nur Arbeiter. Das ist was Schönes. Arbeit ist kein Fluch. Soll niemand sagen, Arbeit ist ein Fluch. Arbeit ist ein großer Segen. Und in aller Ewigkeit werden wir arbeiten. Gott hat den Menschen zum Arbeiten geschaffen. Und bevor die Sünde kam, hat er gearbeitet. Und nachdem die Sünde gekommen ist, hat er gearbeitet. Jetzt ist mit der Arbeit noch Schweiß verbunden und Dornen und Disteln. Aber nachher, wenn kein Fluch mehr sein wird, in der Ewigkeit werden wir weiterarbeiten. Wir werden Gott dienen. In aller Ewigkeit. Und Arbeit ist so was Schönes. Und es ist was Befriedigendes, wenn man zurückschaut auf den Tag und man hat gearbeitet. Man hat das zustande gebracht. Und man weiß, es ist einfach wert. Es war es wert, dass ich geschwitzt habe. Und so ist es in der Gemeinde Jesu. Jeder ist Arbeiter. Es gibt keine Zuschauer in der Gemeinde Jesu. Wenn wir das verstehen, dann werden wir starke Gemeinden. Da kann der Herr was tun. Fünftens, die starken Glieder brauchen die Schwachen, um ihnen zu dienen. Ich hätte gesagt, die Schwachen brauchen die Starken, dass sie ihnen helfen. Aber da steht es umgekehrt. Die starken Glieder brauchen die Schwachen. Vers 22 bis 24. Sondern vielmehr die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. Und die uns die unehrbareren des Leibes zu sein scheinen, diese umgeben wir mit reichlicherer Ehre. Und unsere Nichtanständigen haben desto reichlichere Wohlanständigkeit. Aber unsere Wohlanständigen bedürfen es nicht. Es gibt Glieder am physischen Körper, die bekommen sowieso Ehre, die sieht man die ganze Zeit. Gibt es andere Glieder, die sieht man nicht. Es gibt Glieder, die sind so verborgen, dass man den Körper aufschneiden müsste, um sie zu sehen. Und sind doch sehr wichtig. Und wir umkleiden sie. Wir umkleiden den Leib und wir umkleiden die Glieder des Leibes. Und er sagte, dadurch bekommen sie Ehre, ja, schön gekleidet. Bekommen die Glieder eine Ehre. Und im Geistlichen ist es auch so. Es gibt die scheinbar schwächeren Glieder sind nötig, damit die stärkeren ein Betätigungsfeld haben. In der Gemeinde muss es auch Schwache geben, damit die Starken was zu tun haben. Ein bisschen salopp gesagt. Aber es ist schon so. Wir brauchen in der Gesellschaft Behinderte, wir brauchen Schwache, wir brauchen Kranke, damit wir Gesunde eine Möglichkeit haben, Barmherzigkeit zu üben. Was macht die Gesellschaft? Die Schwachen und die schauen wir das mal weg vom Blickfeld, oder? In eigene Heime. Nur keine Behinderten sehen. Oder? Und wir leben unser egoistisches Leben weiter. Und die Welt verlernt Liebe und Barmherzigkeit und so weiter. Und so wird die Einigkeit gefördert, indem der Starke für den Schwachen da ist. Sechstens, Gott wollte im Leib Harmonie und ein Füreinander-Dasein. Vers 24 bis 26, Gott setzte den Leib zusammen, wobei er dem Dürftigeren reichlichere Ehre gab, damit, jetzt kommt's, Vers 25, damit nicht ein Zwiespalt im Leibe sei, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander trügen. Also Gott will, dass kein Zwiespalt ist, also dass es Harmonie gibt im Leibe und die Glieder dieselbe Fürsorge füreinander tragen. Ein Organismus, in dem Harmonie herrscht. Gemeinde Jesu ist ein Organismus, wo Harmonie herrscht. Und wenn nicht Harmonie herrscht, sondern Streit, dann funktionieren irgendwelche Glieder falsch, beziehungsweise handeln nicht richtig, sind nicht mit dem Haupt vielleicht wirklich in Verbindung. Ja, jetzt mal so weit. Ihr aber seid Christi Leib. Ah ja, das ist noch ein wichtiger Satz, Vers 27. Ihr seid aber Christi Leib. Oder noch besser, ihr seid aber Leib Christi. Das ist sehr interessant im Griechischen, der Satz. Der hat keinen Artikel. Ihr seid aber Leib Christi. Er sagt nicht, ihr seid der Leib Christi, dann wäre es ja falsch, oder? Denn die in Korinth sind nicht der Leib Christi. Der Leib Christi ist ja größer. Er sagt nicht, ihr seid ein Leib Christi. Ist auch falsch, denn es gibt ja nicht mehrere Leiber Christi. Er sagt, ihr seid dem Wesen nach Leib Christi. Ihr seid, das ist dem Wesen nach H2O. Also er möchte sagen, ihr seid Leib. Denkt immer dran, ihr seid Leib. Ihr seid sozusagen ein Teil des Leibes Jesu Christi, des großen Leibes Jesu Christi. Jeder ist Angehöriger Jesu Christi. Und die Tatsache, dass ich jetzt Jesus angehöre, die bestimmt meine Beziehung zu den anderen Brüdern, zur Schwester. Der gehört auch Jesus Christus. Er sagt an anderer Stelle, sagt er, du kannst nicht deinen Bruder anlügen, der ist ein Glied von dir. Du kannst nicht lügen. Du kannst nicht dein eigenes Glied belügen oder bestehlen. Ja, Epheser 4. Belüget einander nicht, denn ihr seid untereinander Glieder. Das war jetzt mal nur so weit, das Leibleben. Sind dazu noch Ergänzungen oder Fragen? Es ist oft so, dass die Ältesten in der Gemeinde ausgelastet sind, zu viel zu tun haben. Sie schaffen die Arbeit nicht. Das ist deshalb, weil die einzelnen Glieder zu wenig ihre Arbeit wahrnehmen. Also wenn wir einander tragen, dann haben die Hirten und die Leiter haben einfach dann mehr Kräfte für das zu tun, was sie wirklich tun sollen. Es wird oft falsch verstanden, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ich sage es nur, das Problem gibt es einfach in Gemeinden, dass ich sage, ja, unsere Ältesten, die sollten eigentlich viel mehr die Leute besuchen. Dann sage ich, wieso besuchst denn du nicht die Leute? Du bist auch ein Christ, du bist auch ein Glied am Leib. Wenn du merkst, da ist ein Bedürfnis, da geschieht was nicht, dann sollte gemacht werden, dann mach du das. Ja, aber ich bin kein Ältester, das steht nicht in der Bibel, dass du niemanden besuchst, oder dass du die Leute nicht besuchen darfst. Ja, wir bräuchten Seelsorge. Wir bräuchten so dringend Seelsorge. Ja, warum bist denn du nicht der Seelsorger? Sorg dich um die Seelen, geh hin und schau, wo du helfen kannst. Ja, ich kann das nicht. Ja, dann bitte den Herrn um Gaben, Befähigung. Herr Jesus, ich möchte dienen. Wir haben eine große Not in der Gemeinde. Uns fehlen die Seelsorger. Bitte schön, hier möchte ich jetzt ein Seelsorger sein. Bitte gib mir die Gaben, die ich dazu brauche. Ich fange jetzt morgen an. Oder zeig mir mal, wo ich anfangen soll. Vielleicht besser so. Es wird wirklich besser gehen in den Gemeinden. Und die Ältesten, die Leiter können sich mehr auf das konzentrieren, was ihre Arbeit ist. Paulus sagt, oder Petrus sagt, wir müssen uns konzentrieren auf das Wort Gottes und aufs Gebet. Wir können nicht die ganze Arbeit mit dem Austeilen, das Essen austeilen und Geld verteilen für die armen Leute, das können wir nicht übernehmen. Wir müssen uns konzentrieren auf Wort Gottes und Gebet, Wortverkündigung und Gebet. Und haben das getan und dann heißt es in Apostelgeschichte 6, und die Gemeinde florierte, Gemeinde wuchs, also die Gläubigen nahmen zu, die Jünger vermehrten sich. Ah ja, über Struktur hatten wir noch geredet beim Tisch. Struktur, was ist die Struktur? Wie ist es dann mit der Struktur der Gemeinde? Es muss doch eine Struktur geben. Ja, es gibt eine Struktur. Schauen wir ins Neue Testament hinein. Der Leib bestimmt die Struktur. Wenn der Apostel die Gemeinde mit einem Leib vergleicht, die Gemeinde in Korinth, oder? Mit einem Leib vergleicht, dann hat der Leib doch eine Struktur. Und die Struktur funktioniert so, dass die Glieder vom Leib abhängig sind. Und in dem Maße, in dem die Glieder vom Haupt abhängig sind, in dem Maße, dass die Glieder vom Haupt abhängig sind, in dem Maße funktioniert der Leib gut. Das ist die Hauptstruktur. Sagst du, ja, aber wir brauchen auch sonstige Strukturen. Ja, Es gibt allgemeine Regelungen und ihr müsst wer muss bestimmen, ob wir uns um 9 treffen oder um 9:30 und wo wir uns treffen. Das ist klar, es gibt so allgemeine Sachen, aber das ist auch nicht unser Problem. Da haben wir auch, es gibt einfache Sachen, grundlegende Dinge, da wird man sich einig, wann man sich trifft und wo und so weiter. Aber das Gemeindeleben ist ja viel mehr als nur das Treffen am Sonntag. Also die Struktur, die wir haben, die sollte die sein, die das Neue Testament uns vorgibt. Und die ist nicht statisch, die ist nicht immer die gleiche, sondern die Struktur, die wächst, die entsteht. Eine Gruppe, die zusammenkommt, hat eine Struktur, ja, grundlegende Dinge, ganz einfach. Aber die Gruppe, die wächst und die Situation verändert sich und so weiter. Und die einzelnen Glieder, es werden mehrere Glieder, es werden immer mehr und es werden, wenn es mehr Glieder werden, dann werden auch mehr Gaben da sein. Und die einzelnen Christen wachsen und können ihre Gaben besser einsetzen. Das heißt, es wird sich immer was ändern. Du kannst nicht sagen, ja, also ich finde, eine gute Gemeinde ist, wir machen jetzt da Gemeinde, sagen wir, wir brauchen 3 Älteste und wir brauchen mindestens noch einen Lehrer, der zusätzlich so Lehrer ist und einen Kinderarbeiter. Also da haben wir jetzt die Gemeinde. Das sind die 3 Ältesten und das ist der Lehrer und das sind die Kinderarbeiter und Jugendarbeiter und so weiter. So kann man nicht Gemeinde machen. Das ist nicht das Neue Testament. Wie viele Älteste sind, das bestimmt der Herr, und wann sie wirklich Älteste sind, bestimmt der Herr. Ich kann ja doch nie sagen, wir haben 3 Älteste. Wenn es nur einen gibt, dann gibt es nur einen. Hirten sind Leute, denen die Schafe nachfolgen. Und du kannst nicht sagen, ja, wir machen jetzt einfach den zum Hirten, und obwohl er kein Hirte ist im Wesen. Also der Heilige Geist will das bestimmen letztlich. Und nachher erkennen die Geschwister, ja, das sind wir, da, wir haben ja Hirten, da ist einer, der tut genau das, was der Hirte tut. Und da haben wir einen, der wird wahrscheinlich auch einer werden, der arbeitet auch in diese Richtung und so weiter. Braucht noch ein bisschen Zeit, ist noch nicht so reif, aber versteht, da haben wir, im Neuen Testament werden relativ schnell Hirten eingesetzt. Es war so, dass Paulus ging da herum und hat in zum Beispiel Antiochien und Lystra und Derbe, und da gab es dann Christen, es sind Menschen zum Glauben gekommen, und dann heißt es, auf der Rückreise setzt der Älteste ein in den Gemeinden. Erstens nennt er es plötzlich Gemeinde, weil es ist eine Gruppe von Menschen, von Christen, die dem Herrn dienen. Und er hat kein dreijährigen Hirtenschulung oder Bibelseminar oder was gemacht, dass sie Hirten werden, sondern er hat gesehen, hier sind Leute, die sind fähig. Vergessen wir nicht, wir haben das hier den Hintergrund des Judentums. Das sind Leute, die sich aus dem Judentum bekehrt haben. Da waren Synagogenvorsteher dabei sogar. Oder jedenfalls in Korinth gab es Synagogenvorsteher, die sich bekehrt haben. Da gab es Leute, die waren schon reife Leute. Da brauche ich nicht noch jahrelang zu warten, dass hier Hirten designiert werden können. Der hat dann gesagt, schaut da, der und der und der. Die wurden nicht gewählt, die Hirten. Ja, aber sagt jemand, aber das steht gewählt. Nein, er wählte. Paulus und Barnabas, die wählten. Und wie haben sie gewählt? Sie haben gesagt, so, du und du und du. Eigentlich bestimmt in dem Sinne. Indem sie erkannt haben, wer diese Hirten sind. Das ist, wovon ich jetzt rede, ist Apostelgeschichte 14, Vers 23. Wir können den Vers kurz anschauen. Das Wort heißt ja eigentlich gar nicht gewählt, heißt ja eigentlich bestimmt. Was steht denn in der Schlachter?
Bestimmt.
Ja. Verordnet. Ja, verordnet ist auch gut. Paulus war es, oder? Und Barnabas. Sie waren diejenigen, die gesagt haben, schaut, Cheirotoneo heißt im Griechischen, der heißt die Hand heben und auf jemanden zeigen. Du, so irgendwie. Kann man sich das gut erklären? Oder kann man das Wort gut erklären? Sie bestimmt, also nachdem sie ihnen in jeder Gemeinde Älteste bestimmt hatten, wobei sie unter Fasten gebetet hatten. Sie haben es nicht einfach so gemacht. Da haben sie gefastet, wie lange, weiß ich nicht, und gebetet. Lange Zeit oder einige Zeit jedenfalls. Zum Fasten braucht man eine gewisse Zeit. Man kann nicht sagen, ich faste jetzt eine Stunde. Das ist länger. Struktur ist also die Struktur im Neuen Testament, die uns das Neue Testament vorgibt, ist die Struktur eines Leibes. Entsprechend den Gnadengaben, was vorhanden ist. Titus, soll, was macht Titus? Paulus sagt, Titus, du gehst nach Kreta und du machst fertig, was ich angefangen habe. Und das Nötige ist, wir brauchen an den Orten, brauchen dort an verschiedenen Orten, brauchen wir Hirten. Es muss, also Älteste, Hirten. Und jetzt ist es deine Aufgabe, dass du dafür sorgst, dass es Hirten gibt. Das steht in Titus 1, Vers 5. Aus diesem Grunde ließ ich dich in Kreta zurück. Also er hat nicht gesagt, du gehst nach Kreta, du bleibst in Kreta. Ließ ich dich in Kreta zurück, damit du fortfahren möchtest, das Fehlende zu ordnen und von Stadt zu Stadt Älteste einsetzen möchtest, wie ich dir anordnete. Was hier interessant ist, er sagt nicht in jeder Stadt, auch wenn das in eurer Übersetzung steht, es steht nicht im Griechischen. Es steht hier nicht in jeder Stadt. Es steht hier von Stadt zu Stadt. Wie steht das bei Schlachter?
In jeder Stadt.
In jeder Stadt. Es steht nicht. Es steht von Stadt zu Stadt. Ja, aber das ist das Gleiche. Das ist nicht das Gleiche. Von Stadt zu Stadt. Er geht von Stadt zu Stadt. Er muss schauen, ob es dort Älteste gibt, ob es dort so Christen gibt, die so reif sind. Wenn es keine gibt, kann er doch nicht in jeder Stadt Älteste einsetzen. Aber von Stadt zu Stadt, es ist seine Aufgabe, er muss von Stadt zu Stadt arbeiten. Das Ziel ist, dass es in jeder Stadt, wo Christen sind, Älteste gibt, das ist klar. Aber er kann es ja nicht, Titus kann das nicht bestimmen, wenn keine da sind. Dann muss er noch andere Arbeit tun, dass Christen so gut gefördert werden, dass sich jetzt Älteste, dass sie dienen und dass sich Älteste entwickeln. Älteste einsetzen im Sinne von designieren, zeigen, das sind die Ältesten. Ja? Es ist nicht Titus, der sie zu Ältesten macht. Es ist eigentlich der Heilige Geist, der sie zu Ältesten macht. So steht es auch in der Apostelgeschichte 20, dass der Heilige Geist es ist. Ich kann das gleich vorlesen. Aber er soll, wenn er sieht, dass welche da sind, oder wenn er einen Dienst getan hat und es haben sich welche entwickeln können, dann soll er die auch öffentlich benennen. Apostelgeschichte 20 zeigt uns, dass es der Heilige Geist ist, der die Menschen zu Hirten macht. Und man hat damals dem Heiligen Geist das schon zugetraut. Vers 28, gebt Apostelgeschichte 20, Vers 28. Gebt also stets Acht auf euch selbst und auf die ganze kleine Herde, in der der Heilige Geist euch zu Aufsehern setzte, um Hirten zu sein für die Gemeinde Gottes, die er sich durch das eigene Blut erwarb. Also der Heilige Geist, euch zu Aufsehern, und das ist das Gleiche wie Hirten, Episkopoi sind Aufseher, Presbyteroi sind Älteste und der andere Begriff ist Hirten, Poimainos, glaube ich, so ähnlich. Das heißt, es sind verschiedene Begriffe für das Gleiche, kann man austauschen. Episkopos ist die Betonung, dass er schaut. Dass er zu den Einzelnen schaut, Episkopos, er hat führt Aufsicht. Beim Presbyteros ist die Betonung, dass er ein reifer Mensch sein soll, ein Ältester. Und beim Hirten ist die Betonung auf das, was er tut. Der Hirte, der weidet, und der schützt und der geht voran. Der weidet die Schafe, der schützt, der hütet die Schafe und er geht ihnen voran. Er treibt sie nicht, er geht voran mit gutem Beispiel. Also das ist Struktur. Die Struktur ist also sehr, sehr einfach. Sie wird nicht durch Menschen geschaffen und nicht auf dem grünen Tisch sozusagen schon bestimmt. Die alle Dienste, die es dann gibt, die entstehen, indem man sieht und anerkennt, was der Herr für Begabungen geschenkt hat. Ihr könnt nicht bestimmen, wie viele Lehrer bei euch sind in der Gemeinde. Das könnt ihr nicht bestimmen. Das bestimmt der Herr Jesus. Aber ihr könnt helfen, dass Geschwister die Gaben entwickeln, fördern, oder? Es schlummert was in uns. Das müssen wir fördern. Ich interessiere mich sehr, also ich bin früher so ein bisschen Leichtathletik gelaufen und mir gefällt das, wenn so Kurzstreckenlauf oder so Mittelstreckenlauf. Und ich habe nicht den Fernseher gehabt und habe keinen Fernseher, wo ich das anschauen kann, aber als diese Olympiade war, ich habe das mitverfolgt in der Zeitung. Ich habe gedacht, da ist dieser Bolt, heißt er, der den Weltrekorde gelaufen ist, oder? Und da habe ich gedacht, ja, sicher, er hat gut trainiert. Aber Gott hat was reingelegt. Erstens mal wurde er sehr groß und gerade die richtige Größe und die richtige Übersetzung. Also da gehört was dazu, vom Körperbau. Und das kann nicht eine Bohnenstange sein und fertig. Der braucht auch die Verhältnis von den Muskeln zum ganzen Körper, also die Länge der Oberschenkel zum ganzen Körper. Das muss passen, sonst kriegst du den Start nicht so schnell hin. Und du musst aber groß sein, damit deine Schritte, dann sind die Schritte groß, dann kommst du schnell, bist du schneller, oder? Größere Schritte. Und das passt von der Statur her, passt es gut zusammen. Und dann hat er sehr viel getrainiert. Also Gott hat was geschenkt, Gott hat gewisse Gaben gegeben und er hat trainieren müssen. Und bei uns ist es auch so, wir haben Gaben. Gott hat was geschenkt und wir müssen was tun. Und dann kann der Herr uns, dann entstehen Dienste, die wir dann tun. Wir müssen auch anderen da helfen. Sagen, schau, du bist da, deine Gabe liegt da, in der Stärke. Nimm nicht so viel Kraft, um jenes zu tun, wenn deine Stärke da liegt. Und setz dich da ein. Ja, wir haben einen Bruder, das war in Österreich, der sollte Bibelstunden halten. Es war für ihn furchtbar, der hat sich monatelang vorbereitet auf eine Bibelstunde und hat mich gefragt, du hilf mir, ich soll die Bibelstunde halten, könntest nicht mir das Ganze aufschreiben, dann kann ich es auswendig lernen, was weiß ich. Und dann hat er die Bibelstunde gehalten, ja, es war halt dann die Bibelstunde. Aber der gleiche Bruder hat so ein Anliegen für die älteren Geschwister der Gemeinde. Und er hat dann eine Busfahrt veranstaltet, das ist für die alten Leute, einfach so ein Nachmittag mit ihnen wohin fahren und so. Und die alten Leute haben wochenlang darum geschwärmt, wie er das gemacht hat und wie das schön war, mit ihm da hinzufahren und wie er ihnen dann Sachen gezeigt hat. Und hat die Geschwister auch so geistlich aufgebaut, hat ihnen richtig gedient. Das ist auch ein geistlicher Dienst, wenn man sie wohin fährt und wenn sie mal einen schönen Tag haben. Ist auch ein geistlicher Dienst. Und er hat ihnen auch sonst was gegeben, also so von seiner Art. Kümmert sich sehr um diese alten Leute. Hat auch die Art, mit ihnen zu reden. Der soll sich da einsetzen. Das ist seine Stärke. Der soll nicht Bibelstunden halten. Und so ist es mit uns. Jetzt haben wir Pause, oder?